Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Für Ringier und Springer geht's zusammen Ringer, sagen sich die zwei Medienriesen und spannen in Osteuropa zusammen. Kein doppeltes Netz für Bankkunden. Der Einlegerschutz soll bei 100.000 Franken bleiben, sagen breite Kreise, nicht nur Bürgerliche und Banken. Schmale Bändchen, schwergewichtiger Inhalt. Das ist Peter Bixels Literatur und er selbst feiert heute Geburtstag. Die Post macht fast 730 Millionen Franken Gewinn. Das sieht nach viel Geld aus, ist aber kein komfortables Polster für die Zukunft. Wer so eines für die Post schaffen will, fragen wir im Tagesgespräch den Konzernchef Jörg Bucher um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Privakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Patrick Seiler.
Ringier und der deutsche Springer Verlag wollen in Osteuropa zusammenarbeiten. Die beiden Medienhäuser gründen dazu ein neues Unternehmen, welches Marktführer im Bereich der Boulevardzeitungen werden soll. Ringier und Springer setzen vor allem auf das Geschäft mit dem Internet. Und auch vom Werbemarkt in Osteuropa versprechen sie sich einiges, wie Springer-Chef Döpfner sagte. Das neue gemeinsame Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zürich. Insgesamt wird es gegen 5.000 Leute in 6 Ländern beschäftigen. Der Bundesrat hat 2 Entscheide gefällt zum Schutz von Sparguthaben auf Bankkonten. Wenn eine Bank Konkurs geht, sollen 100.000 Franken pro Kunde gedeckt sein. Dies wird nun definitiv ins Gesetz geschrieben. Auf einen öffentlich-rechtlichen Fonds von den Banken mit 10 Milliarden Franken gespiesen, verzichtet die Landesregierung. Dagegen wehrten sich Banken und bürgerliche Parteien. Die Banken verpflichten sich aber weiterhin dazu, die 100.000 Franken für die Kunden einer konkursgegangenen Bank zu zahlen. Der Bundesrat hat sich zudem mit 2 Volksinitiativen befasst. Er lehnt die sogenannte Ferieninitiative ab. Diese verlangt für alle Arbeitnehmer pro Jahr 6 Wochen bezahlte Ferien. Auch die Geldspielinitiative lehnt der Bundesrat ab. Er will dem Volk aber einen Gegenvorschlag präsentieren. Demnach sollen Gewinne aus Lotterien und Wetten voll für gemeinnützige Zwecke eingesetzt werden. Die Kantone müssen zudem mehr Prävention betreiben, beispielsweise gegen die Spielsucht. Die Feriendestination Schweiz soll wieder in die Top-Ränge aufrücken. Um dies zu erreichen, will der Bundesrat seine Tourismuspolitik ab 2012 neu ausrichten. Zu diesem Zweck wird eine strategische Gesamtschau erarbeitet. Diese soll aufzeigen, wie der Schweizer Tourismus mehr Wachstum und mehr Arbeitsplätze bringen kann. Der Tourismus trägt rund 3% zur Leistung der Schweizer Wirtschaft bei. Im Bereich Tourismus gibt es über 130.000 Vollzeitstellen. Die Schweizer Post hat im letzten Jahr einen Gewinn von 730 Millionen Franken erwirtschaftet. Das sind 100 Millionen weniger als im Jahr zuvor. Am meisten zum Gewinn beigetragen hat der Bereich Postfinance, wo deutlich mehr Kundengelder eingezahlt wurden. Die Post bezeichnete ihr Ergebnis angesichts des schwierigen Umfelds als gut. Im Kanton Jura sind 2 ehemalige Gefangene aus dem Lager Guantanamo eingetroffen. Der Bundesrat hatte Anfang Februar die Aufnahme der 2 Uiguren bewilligt. Gegen diesen Entscheid hatte China scharf protestiert. Die beiden Brüder waren fast 8 Jahre ohne Anklage und Urteil im umstrittenen Gefangenenlager auf Kuba festgehalten. Der Euro verliert weiter an Wert. Gegenüber dem Schweizer Franken rutschte der Kurs deutlich unter 1,43. Der Euro ist wegen der Verschuldung Griechenlands unter Druck. Zudem hat heute die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit von Portugal herabgestuft. Am EU-Gipfel morgen Donnerstag soll über die Finanzhilfe für Griechenland diskutiert werden. Die USA und Mexiko wollen gemeinsam verstärkt gegen mexikanische Drogenbanden vorgehen. US-Außenministerin Clinton versprach bei ihrem Besuch in Mexiko-Stadt entsprechende Maßnahmen. Es geht um ein millionenschweres Programm zur Bekämpfung der Banden. So soll etwa die mexikanische Polizei besser ausgebildet werden und sie soll neue Helikopter erhalten. Die USA sagten Mexiko dafür bereits vor 3 Jahren fast 1,5 Milliarden Dollar Unterstützung zu. Bisher wurde aber nur ein kleiner Teil des Geldes ausbezahlt.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Weiter geht es mit den Plänen von Ringier und Springer in Osteuropa und den Folgen für den dortigen Blätterwald. Sexuelle Übergriffe im Schoß der Kirche. Was sagen Schweizer Politikerinnen und Politiker? Wir haben nachgefragt. Die Post als Gletscher. Der Gewinn schmilzt dahin. Wer das stoppen will, fragen wir Konzernchef Jürg Bucher im Tagesgespräch um 13 Uhr. Über ihn reden ist schwierig, ihn lesen ist einfacher.
Wir leben in einer Demokratie. Ich finde sie hervorragend organisiert. Aber hier und da spüren wir, sind eine Demokratie ohne Demokraten.
Peter Bixel, der Schweizer Schriftsteller, feiert heute seinen 75. Geburtstag. Weiter zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.867 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 42,88 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 06,84. Die Wetterprognose. Im Norden scheint heute meist die Sonne, in den Alpen ist es föhnig. Im Süden ist es oft bewölkt und am Abend fällt lokal Regen. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 19 und im Süden bei 15 Grad. Am Donnerstag ist es im Norden trotz Wolken noch oft sonnig, in den Alpen bläst starker Föhn, im Süden fällt zeitweise Regen. Am Freitag ist es im Norden zuerst aufgehellt, dann gibt es kräftige Schauer. Im Süden fällt anhaltend Regen. Die Temperatur erreicht im Norden rund 19 und im Süden 14 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr in der Region Aargau auf der A1 in Richtung Bern zwischen Mägenwil und Aarau Ost. Stau wegen eines Unfalls.
Gemeinsam sind wir stärker oder Kooperation statt Konkurrenz. Nach diesem Motto legen die beiden Verlagshäuser Ringier und Axel Springer ihr Osteuropa-Geschäft zusammen. Das neue gemeinsame Unternehmen wird bei den Boulevardmedien die Nummer 1 in Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Serbien. Klaus Bonanomi von der Medienkonferenz in Zürich.
Ringier und Springer haben viele Gemeinsamkeiten. Sie sind die führenden Anbieter von Boulevardmedien, Bild in Deutschland, Blick in der Schweiz. Es sind befreundete Verlagshäuser, sie arbeiten oft gemeinsam. Sie kennen einander, Manager und Chefredaktoren wechseln hin und her. Zum Beispiel der neue Blick-Chefredaktor Ralf Grosseblei, der früher bei der Bild-Zeitung war. Und eine weitere Gemeinsamkeit, Ringier und Springer haben sich beide seit dem Fall der Mauer auch stark in Osteuropa engagiert. Aber die beiden Verlagshäuser bekämpfen einander auch auf einigen Märkten, in Tschechien und der Slowakei etwa. So gesehen ist es naheliegend, das Osteuropa-Geschäft zusammenzulegen. Springer-Chef Matthias Döpfner verspricht sich einiges von der neuen Zusammenarbeit.
Aus 3 Hauptgründen glauben wir an dieses Joint Venture. Zum einen, weil wir an die Wachstumsmärkte in Osteuropa glauben und denken, dass hier noch hervorragende Perspektiven für das Mediengeschäft sind. Zweitens, weil wir in der Verbindung der marktführenden Boulevardzeitungen in Osteuropa einen paneuropäischen Boulevardzeitungsmarktführer etablieren, der eine hochattraktive Vermarktungsplattform auch darstellt für internationale Werbekunden. Und drittens, weil die digitale Transformation für beide Unternehmen erste strategische Priorität ist und wir in Osteuropa noch sehr unreife digitale Märkte vorfinden, in denen es noch enorme unternehmerische Möglichkeiten gibt.
Während im Westen die Werbegelder stagnierten und die Pressemärkte gesättigt seien, böten sich in Mittel- und Osteuropa noch große Wachstumschancen, betont man bei Ringier und Springer. Gemeinsam könne man hier mehr erreichen, als wenn man einander konkurrenziere und sich zum Beispiel teure Übernahmeschlachten um einzelne Titel liefere. Der Hauptsitz des neuen Joint Ventures mit einigen Dutzend Arbeitsplätzen wird in Zürich sein. Die neue Kooperation Ringier-Springer sei aber keine Vorstufe zu einer Übernahme von Ringier durch den 4-mal größeren deutschen Bruder, betont Ringier-Konzernchef Christian Unger.
Die Zusammenlegung betrifft klar Osteuropa. Damit herrscht auch Klarheit über die sicher schon lang anhaltenden Gerüchte. Was passiert hier zwischen den Mutterhäusern in der Schweiz oder in Deutschland? Die Schweiz ist ein starkes, unabhängiges Unternehmen, das Kerngeschäft von Ringier. Insofern bedeutet das für die Schweiz die Sicherheit, dass Ringier dieses Geschäft langfristig selbst betreiben wird.
Und auch Springer-Chef Döpfner betonte auf Nachfrage, man sei mit dem bisherigen Schweizer Standbein durchaus zufrieden, zu dem ja etwa die Handelszeitung, die Bilanz und der Beobachter gehören. Fürs Erste seien keine weiteren Zukäufe in der Schweiz geplant.
Erste Informationen aus Zürich von Medienredaktor Klaus Punanomi. Axel Springer und Ringier bündeln also ihre Kräfte, um in Osteuropa noch stärker auftreten zu können. Schon jetzt liegen die beiden Konzerne in diesen noch immer relativ jungen Märkten gut im Rennen. Und für die Konkurrenz wird es da in Zukunft härter. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann.
Das Geschäft mit den Boulevardzeitungen in Mittel- und Osteuropa ist fest in der Hand von Ringier und Springer. Die beiden Konzerne treten dominant auf und kommen sich dennoch kaum in die Quere, denn sie haben sich die einzelnen Märkte feinsäuberlich aufgeteilt. Springer beherrscht das Geschäft in Polen, Ringier jenes in Tschechien und Ungarn, Rumänien und die Slowakei bewirtschaftet man gemeinsam. Die beiden Verlage geben auch eine ganze Reihe von Special Interest Magazinen heraus, vom Auto übers Garten bis zum Computerheftchen und in einigen Ländern sogar renommierte politische Titel. Doch das große Geld verdienen sie mit Boulevard und Sport. Sensationsblätter wie Fakt in Polen oder Blesk in Tschechien sind Verkaufsschlager. Krawalljournalismus nach englischem Vorbild ist an den Kiosken in Osteuropa noch immer gefragt. Die boulevardesken Kaufzeitungen halten sich überraschend gut und haben bisher allen Angriffen von Gratisblättern getrotzt. Viele Verlage wagen sich gar nicht erst bis auf den Boulevard vor. Sie konzentrieren sich lieber auf seriösere Publikationen oder elektronische Medien. Damit das auch in Zukunft so bleibt, wollen sich Ringier und Springer nun absichern. Mit dem Zusammenschluss glauben sie, lästige Konkurrenten wie etwa die Westdeutsche Allgemeine Zeitungsgruppe auf Distanz halten zu können. Die WAZ hat in Bulgarien und Kroatien an Ringier und Springer vorbei eine dominierende Stellung aufgebaut und könnte plötzlich auf die Idee kommen, die beiden Platzhirsche auch in anderen Gebieten anzugreifen. Gegen die geballte Macht des neuen schweizerisch-deutschen Joint Ventures wird es sich aber jeder Mitbewerber wohl sehr gut überlegen, ob er einen Vorstoß wagen soll. Für Ringier und Springer gilt es nun, gemeinsam neue Märkte zu erschließen. Großes Potenzial wäre etwa noch in der Ukraine vorhanden. Doch das Riesenland gilt als harter Brocken für Medienkonzerne. Auch ganz große können sich daran die Zähne ausbeißen.
Was passiert mit dem eigenen Geld, wenn die Bank pleite geht? Bis vor 2 Jahren waren Guthaben bis 30.000 Franken garantiert. Dann kam die Finanzkrise und das Parlament setzte diesen sogenannten Einlegerschutz auf 100.000 Franken herauf. Und weil diese Sicherheit dem Bundesrat nicht genügte, machte er vor einem halben Jahr weitere Vorschläge. Doch diese kamen schlecht an und der Bundesrat buchstabiert jetzt zurück. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Die UBS stand vor dem Abgrund vor 1,5 Jahren. Die Befürchtung war groß, dass auch eine Schweizer Grossbank Konkurs gehen könnte. Die Bankkunden, aufgeschreckt durch Nachrichten aus anderen Ländern, fürchteten nun plötzlich um ihr Erspartes. Vor diesem Hintergrund wurde als Sofortmaßnahme die Limite der geschützten Bankeinlagen von 30.000 auf 100.000 Franken angehoben. Doch dem nicht genug. Der Bundesrat wollte für künftige Fälle, bei der eine Bank ins Wanken gerät, einen Einlagensicherungsfonds gründen. Dina Betti vom Finanzdepartement.
Konkret wäre in diesem System, wären die Banken verpflichtet gewesen, Gelder einzubezahlen, um einen Fonds zu bilden, der zur Verfügung gestanden hätte im Notfall.
Fast 10 Milliarden Franken hätten die Banken sogleich einschießen müssen. Dieser öffentlich-rechtliche Fonds hätte zudem aus einer Garantie oder einem Vorschuss durch den Bund bestanden. Damit wäre man gerüstet gewesen für den schlechtesten Fall der Fälle. Doch aus diesem Projekt wird nun nichts. Die Banken, die meisten Parteien und auch die Wirtschaft haben den Sicherungsfonds in der Vernehmlassung verworfen.
Deshalb hat der Bundesrat jetzt beschlossen, auf diese grundlegende Reform zu verzichten.
Für den Bundesrat kommt das Ende seines ambitiösen Fondsprojektes einem kleineren Desaster gleich. Dies will auch Dina Betti vom Finanzdepartement nicht verschweigen.
Das kann man so sehen. Wahrscheinlich war einfach die Zeit nicht reif für diese grundlegende Veränderung.
Das liege wohl auch daran, dass die Schweiz am Schluss mit einem blauen Auge davongekommen sei in dieser Bankenkrise. Bei einem Bankenkonkurs gibt es nun zwar keinen neuen Sicherungsfonds, jeder Bankkunde wird aber auch in Zukunft Einlagen bis zu 100.000 Franken gesichert haben. Diese Sofortmaßnahme wird ins Dauerrecht überführt und die Banken selber haben sich gegenseitig verpflichtet, bei einem Konkurs gerade zu stehen. So unterstützen sie sich bei einem Bankenkonkurs gegenseitig und zahlen die Einlagen der Kunden aus bis zu einem Maximalbetrag von 6 Milliarden Franken.
In die Diskussion um die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche schaltet sich in Deutschland die Politik ein. Die deutsche Regierung hat heute beschlossen, einen runden Tisch einzurichten. Dort soll es unter anderem darum gehen, wie sexuelle Übergriffe verhindert werden könnten, wie Opfern geholfen werden kann und wie die Täter bestraft werden sollen. In der Schweiz sind ebenfalls mehrere Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche bekannt geworden. Die Politikerinnen und Politiker hielten sich bisher zurück. Jetzt aber machen sie Druck. Peter Maurer.
Rolf Bütiger ist nicht nur freisinniger Ständerat, sondern auch Mitglied jener Kirche, die derzeit massiv unter Druck ist.
Ich bin Katholik und mir macht diese Entwicklung Sorgen. Ich bin der Meinung, dass die Zeit des Aussitzens, des Totschweigens und des Nichtsmachens vorbei ist.
Und Bütiger, der in der staatspolitischen Kommission sitzt, die sich auch mit Fragen rund um das Verhältnis Kirche-Staat beschäftigt, redet der katholischen Chefetage ins Gewissen.
Die Kirchenführung müsste dafür sorgen, dass diese Fälle aus Gegenwart und Vergangenheit sofort aufgearbeitet werden, aufgeklärt werden und die Wahrheit wirklich auf den Tisch kommt.
Die Wahrheit muss auf den Tisch und das heißt für CVP-Nationalrätin Chiara Simoneschi-Cortesi frühzeitig die Alarmglocken läuten.
Die Priester einfach, die da diese Sachen gemacht haben, die sollten auch gemeldet werden an die Justiz.
Pädophile Übergriffe anzeigen, und zwar in jedem Fall, und registrieren, schwarz auf weiß, doppelt Rolf Bütiger nach.
Ich bin dafür, dass wir schwarze Listen erstellen, ohne Frage.
Und Andi Cümperlin, SP-Parlamentarier und ebenfalls Mitglied der staatspolitischen Kommission, konkretisiert.
Ich denke, hier hat man zum Beispiel eine Bischofskonferenz, die auf nationaler Ebene zum Beispiel diese Liste dann auch führen könnte oder unterhalten könnte für die ganze Schweiz. Und das gibt sicher eine Möglichkeit, dass man dann das auch in unserem Land entsprechend kontrollieren kann, ja.
Aber just bei dieser schwarzen Liste sind sich die katholischen Würdenträger in der Schweiz nicht einig. Nicht gut, kommentiert CVP-Fraktionschef Urs Schwaller.
Was ich nicht begreife, in einer solch schwierigen Situation sollte man mit einer Stimme sprechen. Man sollte auch einen klaren Fahrplan vorlegen und das fehlt mir im Moment.
Ob und wann die Bischofskonferenz zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommt, wird nämlich derzeit immer noch abgeklärt. Dabei müsste doch jetzt endlich etwas geschehen, betont EVP-Nationalrat Rudi Eschbacher.
Die Kirche kann meines Erachtens nicht ein Staat im Staate sein. Faktisch ist das manchmal nach meiner Einschätzung der Fall. Tatsächlich und rechtlich kann es nicht sein und darf es nicht sein. Und hier, glaube ich, muss Arbeit noch geleistet werden.
Trotzdem, und da sind sich die angefragten Politiker einig, aufräumen muss die Kirche selber. Luzi Stamm, SVP-Nationalrat und Mitglied der Rechtskommission, meint:
Es besteht ganz klar kein politischer Handlungsbedarf, weil das Strafgesetz und die Mittel, die wir haben, sind ausreichend, um schon heute durchzugreifen.
Kirche, du musst durchgreifen, nimmt die Politik die Kirche ins Gebet.
Die Post hat turbulente Zeiten hinter sich, mit Verwaltungsratsrücktritten und schließlich mit dem Abgang von Postchef Claude Begley. Heute an der Jahresmedienkonferenz der Post interessierte deshalb vor allem eines, der Auftritt des neuen Postpräsidenten Peter Hasler. Als Hasler noch den Arbeitgeberverband leitete, fiel er immer wieder mit markigen Worten auf. Nun, bei der Post, gibt er sich zahm. Er setzt auf Kontinuität. Priscilla Imboden.
Peter Hasler zeigte sich zwar mediengewandt wie eh und je, doch seine Botschaft war unspektakulär. Es wurde klar, die Strategie der Post soll nicht mehr für Schlagzeilen sorgen.
Es ändert sich nichts. Der Strategieprozess läuft auch dieses Jahr wie üblich. Selbstverständlich passen wir immer an. Es wird keine Sensationen geben.
Und zum Auslandgeschäft, das sein Vorgänger stark ausbauen wollte, sagt er:
Vernünftig, ohne zu großes Risiko wachsen auf Gebieten und Bereichen, die wir kennen, die wir beherrschen, und sich nicht einlassen auf einen Wettbewerb mit großen, beispielsweise mit einer deutschen Post, die mit Milliardeninvestitionen quasi die Welt erobert. Das ist nicht unsere Auslandsstrategie.
Sorgen machen der Post hingegen auch weiterhin die seit Jahren rückläufigen Mengen im Briefversand. In dieser Sparte arbeiten die meisten Postangestellten, nämlich fast 7000. Und auch diese Sparte muss rentieren. Die Post müsse deshalb ihre Preise erhöhen können, ohne dass, wie im vergangenen Jahr, der Preisüberwacher eingreift, sagt Hasler. Gleichzeitig werde man weiter sparen, ohne die Versorgung des ganzen Landes außer Acht zu lassen.
Beispiel ist das Projekt REMA, das sind die drei grossen Briefsortierzentren. Die haben uns unglaublich grosse Einsparungen von über 100 Millionen pro Jahr gebracht. Das ist der Weg, der weiter beschritten werden muss.
Unsicherheiten sieht Peter Hasler nicht etwa in der Marktentwicklung, sondern in der Politik. Dieses Jahr soll das Parlament das Monopol abschaffen, das die Post bei Briefen unter 50 Gramm noch genießt. Das mache der Post keine Angst, sagt Peter Hasler. Vielmehr beschäftige sie die Postinitiative, die eine flächendeckende Versorgung mit Poststellen verlangt.
Dass man uns also beispielsweise nicht eine Postinitiative auferlegt, die einfach verlangt, dass wir den Heizer auf der elektrischen Lokomotive mitfahren lassen. Das heisst, eine Poststelle offen halten, wo pro Tag 7 Kunden vorbeikommen. Das muss unwirtschaftlich sein. Solche Dinge muss man uns erlauben zu verbessern. Also dort beispielsweise einen Hausservice anzubieten, der im Übrigen die kundenfreundlichste Massnahme ist, wie wir jetzt aus Reaktionen feststellen des Publikums.
Das Wichtigste sei, dass die Post die unternehmerische Freiheit behalte, ihren Grundversorgungsauftrag zu erfüllen, sagt Peter Hasler, neuer Verwaltungsratspräsident des Gelben Riesen. Der ehemalige Arbeitgeberdirektor hat seine neue Rolle gefunden.
Priscilla im Boden. Mehr zum Thema Post gibt es hier um 13 Uhr. Gast im Tagesgespräch ist dann Postkonzernchef Jörg Bucher. Gleich 20 Füllfederhalter benutzte Präsident Obama gestern, um das neue Gesundheitsgesetz zu unterzeichnen. Jeder wird später einmal ein begehrtes Geschenk werden. Für die Demokraten und für Präsident Barack Obama ist die Gesundheitsreform der bisher größte Erfolg.
After a century of striving, after a year of debate, after a historic vote, healthcare reform is no longer an unmet promise. It is the law of the land. It is the law of the land.
Doch ganz im Trockenen ist das neue Gesetz noch nicht. Gerichte müssen sich mit der Gesundheitsreform wohl noch beschäftigen. Republikanisch regierte Teilstaaten haben zahlreiche Verfassungsklagen eingereicht. Bei den verschiedenen Bremsmanövern spielt politisches Kalkül mit. Im Herbst sind Wahlen. Da wollen die Republikaner mit ihrem Widerstand gegen die Gesundheitsreform bei den Wählerinnen und Wählern punkten. Max Ackermann.
Für Bill McCullen ist eines glasklar: Dieses Gesetz ist ganz einfach falsch.
This bill is wrong.
Bill McCullen ist Justizminister von Florida. Er und mindestens 11 Kollegen aus republikanisch regierten Teilstaaten wollen die Gesundheitsreform gerichtlich bekämpfen. Denn Einzelstaaten würden neue, lästige Regeln aufgebürdet und milliardenschwere Ausgaben, klagen sie, und fordern ein Opt-out für ihre Staaten. Das Recht also, bei der Gesundheitsreform gar nicht erst mitmachen zu müssen. Clint Pollack vom konservativen Goldwater Institut liefert die juristische Begründung. Washington überschreite seine Kompetenzen, maße sich Rechte an, die gemäß Verfassung den einzelnen Teilstaaten zustünden.
You've got an area that is traditionally a matter of state concern and the federal government is trying to impose on it.
Pollack bezieht sich auf den 10. Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung. Danach liegen alle Machtbefugnisse beim Volk und den Teilstaaten, wenn sie nicht ausdrücklich der Bundesregierung übertragen wurden. Genau das sei doch aber mit dem Parlamentsbeschluss geschehen, argumentieren die meisten Verfassungsjuristen. Die Vorstellung, dass sich einzelne Staaten um rechtmäßig beschlossene Gesetze futieren könnten, sei geradezu grotesk, sagte Ronald Reagans ehemaliger Generalstaatsanwalt Charles Fried dem Radiosender NPR.
The notion that a state can just choose to opt out is preposterous.
Mehr Chancen haben Klagen gegen einzelne Bestimmungen des neuen Gesetzes, zum Beispiel gegen das Versicherungsobligatorium. Auf dieser Schiene will Virginias Justizminister Ken Cuccinelli fahren, wohlwissend, dass auch so das gesamte Gesetz torpediert werden würde.
The goal is to bring down the individual mandate. Stepping into a legal analysis role, I rather expect that that means the whole statute will fall.
Für Juristenfutter ist also gesorgt und wie am Schluss das oberste Gericht entscheiden wird, ist ungewiss. Ganz sicher aber bleiben so die Gegner der Reform im Gespräch und das dürfte auch die Absicht sein. Sie wollen das Gesundheitsgesetz zu ihrem Wahlkampfschlager im November machen. Ein paar saftige Klagen können da nur nützlich sein.
Peter Bixel ist der Mann mit der runden Brille, den wir auf Fotos erkennen, der Solothurner Autor, dessen Geschichten seit Jahrzehnten im ganzen Land zum Pflichtstoff im Schulunterricht gehören, der Schriftsteller, dessen Kolumnen uns in verschiedensten Medien begegnet sind. Und heute hat dieser Peter Bixel Geburtstag. Er wird 75. Der ist Literaturredaktor Felix Schneider.
Peter Bixel ist der populärste aller Schweizer Schriftsteller. Er publiziert bei Suhrkamp und gilt trotzdem als einer von uns, schreibt für die Schweizer Illustrierte, liebt das Schwingen, sitzt gern in der Beiz, trinkt, erzählt, resoniert in seinem näselnden und unverwechselbaren Ton, verständlich, konkret, lebensnah, mit demokratischem Respekt für den kleinen Mann und die kleine Frau, charmant und witzig auch. Er ist in einem Wort Ergmögige. Adolf Muschk respektiert man, Peter Bixel liebt man. Dabei ist seine Literatur hochbewusst und artifiziell, wie einer seiner Kollegen Otto F. Walter einmal sagte. Die Einfachheit, die Konkretheit, zum Beispiel seiner Kindergeschichten, ist nichts als Tarnung, Tarnung philosophischer Gedanken. Und seine Weltanschauung ist pessimistisch und melancholisch, also heute ganz unwillkommen. Seine Kritik ist radikal und links, also heute ganz demodé. Seine Stimme ist nasal, er ist nicht gewandt, also im Grunde medienuntauglich. Warum nur kommt er so gut rüber? Aus seinen Erzählungen und Texten wissen wir, er war als Kind ein Stotterer. Er hat unter seiner nasalen Stimme gelitten, wurde deswegen ausgelacht und hat dennoch eine Operation verweigert, denn ihm war schon als Kind klar, es ist seine Stimme, auch wenn er sie bis heute nicht liebt.
Ich habe erst etwa mit 3,5 Jahren habe ich zu sprechen angefangen, also sehr, sehr spät. War eine schwere Geburt, meine Eltern machten sich Sorgen. Der Arzt hat zur Mutter gesagt, sehr wahrscheinlich wird da was zurückbleiben. Die Mutter hat mich beobachtet, bis sie starb. Als ich schon erwachsen war und selber Kinder habe, hat sie mich immer noch beobachtet, ob das kommt, ob der Schaden kommt. Und ich erinnere mich wirklich daran, dass ich alles verstanden habe und nichts gesagt. Vielleicht bin ich ganz knapp am Autismus vorbeigerutscht oder weiß ich was.
Einst fast Autist und später ganz allein vor 1000 Leuten, die er begeistert mit seinen Texten, mit seiner Stimme. Da hat es einer geschafft, der nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde. Das ist ein Grund für seine Beliebtheit. Der andere? Es ist tatsächlich etwas geblieben. Bixels Stimme kommt aus dem Verstummen und berichtet von den Schwierigkeiten, überhaupt etwas zu sagen. Gemessen an den Anforderungen der Öffentlichkeit scheitert Bixel eigentlich immer. Aber er hat sein Scheitern zur Kunst gemacht. Er scheitert erhobenen Hauptes. Er verleiht uns allen, die wir täglich scheitern, Würde. Er nimmt uns mit auf seinen Ausweg aus dem Reich der Überforderung, und sein Ausweg heißt erzählen.
Der kleine Hansel, der nach Hause kommt und erzählt und erzählt und erzählt. Und Mutter sagt, da stimmt etwas nicht. Und wirklich, er hat beim Nachbar eine Scheibe eingeworfen. Wie kann man erzählend flicken? Man kann sich erzählend unschuldig machen. Man kann erzählend davonkommen. Die zerbrochene Scheibe beim Nachbar, das ist ein Grund, sich umzubringen. Das Leben ist im Eimer schon wieder und dieser böse Nachbar, erzählend kommt er davon. Das heißt, erzählend überlebt er. Die Mutter sah dann zu ihm, was machst du wieder für Geschichten? Und dann ist es schon nicht mehr so schlimm. Das heißt, wir werden das zurechtbiegen können.
Felix Schneider über das 75-jährige Geburtstagskind Peter Bixl.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.